Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die DDR-Wissenschaft und die Stasi. In dieser Kombination, das kann man sich gut vorstellen, steckte damals jede Menge Spannung und Konfliktstoff. Die sammelwütige und kontrollbesessene Staatssicherheit, die wissenschaftliche Leistung nach politischer Zuverlässigkeit bewertete auf der einen Seite und frustrierte Wissenschaftler, deren Karriere von der Partei gesteuert wurde und nicht von ihrer wissenschaftlichen Leistung auf der anderen Seite. Das vom gegenseitigen Misstrauen geprägte Verhältnis der beiden Seiten ist Thema eines Buches, das Reinhard Butmann jetzt veröffentlicht hat. Versagtes Vertrauen, Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit ist der Titel und es geht darin um die Rolle, die der Staatsapparat bei der Kontrolle der Wissenschaft gespielt hat. Ein Beitrag von Isabel Fanrich Lautenschläger.
In seinem mehr als 1000 Seiten starken Buch hat Reinhard Butmann die Konflikte und Brüche im DDR-Wissenschaftssystem unter Walter Ulbricht in den Mittelpunkt gerückt. Dem promovierten Ingenieur und Betriebswirt geht es darin weniger um die Institutionen als um die kommunikativen Prozesse in der ersten Zeit der DDR bis Anfang der 70er Jahre.
Wie setzte sich wissenschaftliche Vernunft durch oder eben nicht durch? Wie wurde die nicht immer auf wissenschaftlicher Vernunft oder Rationalität basierende Wissenschaftspolitik durchgesetzt? Oder auch gab es eine Streitkultur mit einem a priori offenen Ausgang? Und diese Fragen nicht an untergeordneten Themata, sondern an den großen zeitgeschichtlich relevanten wissenschaftlichen Themen der Welt.
Es handelt sich um 4 Gebiete der modernen Physik, auf denen die DDR mit unterschiedlichem Erfolg an der Weltspitze mitspielen wollte: die Kernenergie- und Luftfahrtindustrie, die Mikroelektronik und Raumforschung. Butmann, vor dem Mauerfall selbst Mitarbeiter am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften, danach in der Forschungsabteilung beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, interessiert sich vor allem für die wissenschaftliche Elite dieser Zeit, die Funktionäre, Instituts- und Betriebsdirektoren und ihr Verhältnis zum DDR-Machtapparat.
Unter Ulbricht herrschte immer dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Es war eine Diktatur, aber was die Wissenschaft betrifft und insbesondere die Naturwissenschaften, auch ein Feld selbstbestimmten Machens, sage ich einmal. Denkens ohnehin. Die damaligen Wissenschaftler, die von Rang waren, haben überhaupt nicht die heute vielleicht vermutete Disziplin an den Tag gelegt, sondern haben frei raus ihre Meinung gesagt. Das konfligierte natürlich damals schon elementar mit der SED.
Die leitenden Wissenschaftler der Ära Ulbricht waren in ihrer Mehrzahl bürgerlich sozialisiert. Nicht wenige Physiker hatten nach dem Zweiten Weltkrieg freiwillig oder erzwungenermaßen an wissenschaftlichen Großprojekten wie dem Atomprogramm in der Sowjetunion mitgearbeitet. Mit einem großen Gehalt und einer Schlüsselposition lockte der SED-Generalsekretär zum Beispiel Werner Hartmann in die DDR.
Sie waren also voll ausgebildete Wissenschaftler, hatten einen Namen, hatten auf Leistungen verweisen können. Insofern haben sie durchaus die Ideologie ignoriert. Manche, wie Erich Thielow und Werner Hartmann zum Beispiel, der Vater der Mikroelektronik, sogar in einer recht, ja, sagen wir mal ruhig, frechen Art und Weise, die heute überrascht, wie mutig Wissenschaftler in der DDR auch waren. Wie gesagt, bis Honecker. Da sehen die Dinge dann ein wenig anders aus.
Noch bevor Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Hochschulen und die Akademie der Wissenschaften reformiert wurden, noch bevor unter Honecker die wissenschaftliche Elite komplett ausgetauscht war, stießen die Forscher auf die Hindernisse des sozialistischen Staates. Die Mangel- und Zentralverwaltungswirtschaft, die Parteidiktatur, die Abschottung vom Weltmarkt. Zunehmend stellte sich ihnen auch das Ministerium für Staatssicherheit in den Weg und wurde neben Staatspartei und Apparat zum dritten entscheidenden Akteur. In Archiven und Nachlässen, technischen Sammlungen und wissenschaftlichen Publikationen hat Reinhard Butmann nachgezeichnet, wie das MFS die für die Wissenschaft relevanten Parteitagsbeschlüsse und Staatspläne durchsetzte.
und zwar auf dem Gebiet der Personalpolitik. Wie sollte denn ein SED-Plan durchgesetzt werden, wenn es Widerstände dagegen gegeben hat, und um solche Fälle handelt es sich ja in meiner Untersuchung, wenn nicht im konspirativen Raum über sogenannte inoffizielle Mitarbeiter in Schlüsselfunktion eben diese personalpolitischen Entscheidungen durchgesetzt worden wären.
Mehr noch, in Fällen wie dem von Werner Hartmann gab das MFS sogar selbst den Weg vor. Der Leiter der Arbeitsstelle für Molekularelektronik wollte in der DDR eine eigenständige mikroelektronische Industrie etablieren, verlor aber in der Zeit des westlichen Wirtschaftsembargos im Politbüro jede Unterstützung, nicht zuletzt wegen seiner Westkontakte.
Es findet sich kein positiver Beleg in irgendwelchen Akten der SED, dass nun der Bezirkschef beispielsweise derjenige war, der gesagt hat, Hartmann muss weg. Oder auch des Generaldirektors VVB nicht. Ganz im Gegenteil, in der SED und Staatsebene im Bezirk Dresden war man eigentlich übereingekommen, die Personalie Hartmann friedlich zu lösen, indem er in den vorzeitigen Ruhestand geschickt werden sollte. Das MFS lehnte das ab.
Unter hohem zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand erarbeitete der Geheimdienst ein Konstrukt, um ihn zu beseitigen. Der Wissenschaftshistoriker Dr. Gerhard Bargleit arbeitet an einer Biografie über Hartmann und bezeichnet den Fall als singulär.
Hartmann war ja der einzige von den Leuten, die in der Sowjetunion interniert gewesen waren, der aus einer Führungsposition in der DDR mit Hilfe des MFS entfernt wurde und letzten Endes auch dadurch persönlich vernichtet wurde. Das ist also eine Singularität, dieses Vernichten regelrecht. Es gab viele operative Vorgänge, wie das MFS das nannte, aber es gab kaum einen dieses Ausmaßes.
Den Eliteaustausch steuerte jedoch nicht die Stadtsicherheit allein, betont der Physiker, damals an der Akademie der Wissenschaften in den Gebieten Kernenergie und Mikroelektronik tätig. Er spricht von weiteren Akteuren.
Die nun natürlich durch die bürgerlichen Wissenschaftler an den Hochschulen gut ausgebildeten Nachwuchskader, die scharrten natürlich mit den Hufen und wollten jetzt an die Spitze rücken. Da ist Hartmann nicht der Einzige, der davon betroffen wurde. Also in den Mitte der 70er Jahre gab es dann auch Bestrebungen, zum Beispiel im Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf wurde dann der ebenfalls in der Sowjetunion tätig gewesene Professor Faulstich abgelöst. Also es war letzten Endes auch eine Intrige dieser Nachwuchskader.
Die wissenschaftliche Elite reagierte sehr unterschiedlich auf die auch offiziellen Eingriffe des MFS. Während Hartmann sich einer Zusammenarbeit verweigerte und seine Mitarbeiter vor der Stasi warnte, suchte Manfred von Ardenne nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion von sich aus den Kontakt. Der Naturwissenschaftler, der an seinem privatwirtschaftlichen Institut in Dresden rund 600 Erfindungen und Patente entwickelte, stellte klar, dass jegliche Kommunikation über ihn laufen solle, erzählt Bargleit. Und beschreibt in seiner Ardenne-Biografie, dass zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter des Instituts bereits als IM, als inoffizielle Mitarbeiter, tätig waren.
Ardenne war ja ein sehr durchsetzungsstarker, überaus erfolgreicher Wissenschaftler und, wenn man so will, auch Unternehmer, der unter Ulbricht hofiert wurde und der sich unter Honecker der Verstaatlichung seines Instituts erfolgreich widersetzen konnte, der keine Berührungsängste zu Geheimdiensten hatte.
Spätestens mit dem Machtwechsel zu Honecker war es dem MFS gelungen, die wissenschaftliche Welt zu infiltrieren. 3-4% des Personals in den wesentlichen Struktureinheiten, so Reinhard Butmann, hätten heimlich für die Stasi gearbeitet. Dies habe ausgereicht, um die Schlüsselpositionen im Sinne der Partei zu besetzen, eine kurzatmige Wissenschaftspolitik durchzusetzen und die Brüche, nicht zuletzt in der Lebens- und Arbeitswelt der Wissenschaftler selbst, zu vollenden.
Der Titel Versagtes Vertrauen ist ziemlich zuletzt entstanden. Als mir auffiel, dass das Vertrauen oftmals in den Quellenbefunden eine so zentrale Rolle spielte, etwa bei Hartmann. Zum Beispiel ist ihm einmal gesagt worden, von hoher Stelle der SED aus, vertrauen würde ich Ihnen ja, wenn Sie eine Laube bauen würde. Aber Mikroelektronik? Ne, da können wir nicht vertrauen. Solche Dinge sind ja schlimm. Und das haben viele Wissenschaftler erleben müssen, expresses Verbes, nicht nur vom Gefühl her. Vertrauen konnten sie aber auch gar nicht haben, da die Maxime der SED der Sturm auf die Festung Wissenschaft war. Demzufolge entfiel das Vertrauen im Grunde genommen für alle.
Die Wissenschaft der DDR im Visier der Staatssicherheit. Das war ein Beitrag von Isabel Fanrich-Lautenschläger.